Gottesdienst vom 12.10.2014. Diesmal mit Herrn Predikant König.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute hier in Buxheim. Wieder mal. Begrüßen möchte ich auch Herrn König, der heute mit uns Gottesdienst feiert, und ihm für seinen Dienst heute hier bei uns danken. Wie die meisten Grundstücke ist auch das von meiner Familie von einem Zaun umgeben. Als wir in dieses Haus zogen, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, war der Zaun schon ungefähr 20 Jahre alt. Es ist ein Holzzaun. Und mittlerweile wohnen wir auch schon wieder 13 Jahre in diesem Haus. Und da kann man sich ja denken, was nach dieser Zeit mit dem Zaun nun los ist. Die ersten Latten machen sich selbstständig, die Riegel sind morsch. Ich dachte mir, ich habe doch schon genug Arbeit mit dem Haus und dem Garten. Und dann das noch. Da kam mir der Gedanke, ob es nicht auch ohne Zaun gehen könnte. Wozu brauchen wir ihn? Welche Aufgabe erfüllt eigentlich dieser Zaun? Wenn wir durch unsere Dörfer gehen, erblickt man kaum ein Grundstück, das nicht von einem Zaun umgeben ist. Manchmal soll er nur die Grundstücksgrenze markieren. Dann ist er niedrig und leicht zu übersteigen. Andere Zäune sind hoch, aus Holz oder Draht. Sie hindern jeden am einfachen Zutritt oder die Kinder daran, dass sie so einfach über die Straße laufen. Unter den Zäunen gibt es auch richtige Bollwerke, undurchsichtig, hoch, manchmal sogar mit Stacheldraht versehen. Der Mensch, der sein Haus so umgibt, signalisiert deutlich, er will in Ruhe gelassen werden. Und andere meinen dann auch, der hat etwas zu verbergen. Aber Zäune umgeben nicht nur private Grundstücke. Soll ein Gebiet besonders sicher gemacht werden, dann nimmt man statt eines Zaunes auch schon mal eine Mauer. Sie befestigt die Grenze. Die Mauer als Symbol für eine Grenze, ich glaube, das haben wir noch alle ganz gut in Erinnerung. Die Mauer, die unser Land in zwei Teile teilte. Aber obwohl die Mauer, die Grenze in Deutschland, als sicher galt, ist sie überwunden worden. Egal, aus welchem Material ein Zaun oder eine Mauer ist, man kann sie niederreißen und aus der Welt schaffen. Mit den Zäunen, die uns vor Augen sind, geht das. Aber es gibt auch die unsichtbaren Zäune und Mauern. Wenn wir durch unser Dorf gehen und könnten all die unsichtbaren Zäune und Mauern sehen, wir würden wohl ständig stolpern. Das Gerede übereinander und überhaupt, wie sich manche so verhalten. Wie kann man nur? Da gibt es Menschen, die uns gar nicht passen. Da sind Mauern zwischen diesen und uns. Die Faulen, die Betrüger, die Angeber, die schlimmen Jugendlichen und die unerzogenen Kinder. Ja, und es geht weit über die Dorfgrenze hinaus. Aber wer soll all die Grenzen in unseren Köpfen überwinden? Grenzen, die es in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Land gibt. Grenzen, die sich durch ein Land ziehen, die Menschen, Völker, Rassen und Religionen voneinander trennen. Grenzen, die Unfrieden machen, weil jeder die anderen hinterm Zaun für schlechter oder minderwertig hält. Wer soll das überwinden? Ich glaube, wir kennen die Antwort. Ein Beispiel für dieses Mauereinreißen hören wir im heutigen Lesungstext. Wir singen das erste Lied.
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Ehe wir das Wort Gottes hören und das Abendmahl miteinander feiern, wollen wir uns vor dem Herrn beugen und um Vergebung bitten. Ich, armer Sünder, bekenne vor Gott, meinem himmlischen Vater, dass ich schwer und auf vielfache Weise gesündigt habe. Nicht allein mit offenkundigen oder groben Sünden, sondern auch mit innerer Blindheit, Unglauben, Zweifel und Kleinmut, mit Ungeduld, Überheblichkeit und bösen Begierden, mit Geiz, Neid, Missgunst und Hass und mit manch anderen Bosheit meines Wesens. Dies alles erkennt mein Herr und Gott an mir viel besser, als ich es erkennen kann. Meine Sünden reuen mich und sind mir leid, und ich erbitte von Herzen Gnade von Gott durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Ist das unser Bekenntnis und unsere Bitte, so lasst uns miteinander in einem aufrichtigen Ja antworten.
Ja.
So vernehmt den Trost der Vergebung, den das heilige Evangelium dem bußfertigen Sünder zusichert. Der allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt und durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus vergibt er uns unsere Sünden. Und wir, die wir vor den Tisch des Herrn treten dürfen und wollen, darf die Gnade Gottes und die Vergebung unserer Sünde im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zugesprochen werden. Amen.
Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang und jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede.
Gnadenreicher Gott, du bist derjenige, der immer wieder umkehrt, der sich uns Menschen immer wieder zuwendet. So wie dein Sohn wieder und wieder zu denen gegangen ist, die sich ausgeschlossen fühlten und die gerufen hat, die sonst niemand mehr brauchte. Wir bitten dich, lass uns durch deinen Geist jetzt und hier in deiner Gegenwart Gemeinschaft erleben und dein befreiendes Wort vernehmen, auf das dein Glaube, deine Liebe und deine Hoffnung diese Welt durchdringe, jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Die Worte für die heutige Lesung stehen im Matthäusevangelium, Kapitel 15. Danach verließ Jesus diese Gegend und wanderte bis in die Gegend der Städte Tyrus und Sidon. Dort begegnete ihm eine nichtjüdische Frau, die ihn anflehte: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus beachtete sie nicht. Seine Jünger drängten ihn. Schick sie doch weg, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Da sagte er zu der Frau: Ich habe den Auftrag, nur denen zu helfen, die zum Volk Israel gehören. Sie kam aber noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte: Herr, hilf mir! Aber Jesus antwortete wieder: Es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Das stimmt, entgegnete die Frau. Aber die kleinen Hunde dürfen doch die Krümel fressen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Jesus antwortete ihr: Dein Glaube ist groß. Was du erwartest, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Amen. Amen. Wir wollen auf diese Worte antworten mit unserem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Wir hören einen weiteren Text aus dem Matthäus-Evangelium, der Jahrzehnte später sich noch ereignet hat und der bis hereinreicht in unsere Gegenwart und besondere Zeit. Aus Matthäus 24. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Soweit dieser Abschnitt. Ich möchte einmal mit einer Frage beginnen. Ich weiß nicht, ob das üblich ist, dass man eine Predigt mit einer Frage, die man beantworten kann, beginnt, aber ich will es einmal tun. Es gibt ja, und da freuen wir uns darüber, Juden, Israeliten, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und die haben Christus als den Messias erkannt und leben diesen Glauben auch in ihrem Sein. Und da wäre meine Frage, feiern messianische Juden das Abendmahl mit uns zusammen? Weiß das jemand? Oder feiern sie das unter sich? Hat man noch nicht so drauf geachtet. Es wird aber einmal sein, dass wir es miteinander feiern. Nämlich dann, wenn die Vollendung geschehen ist. Wenn sich erfüllt, was Gottes Wort uns verkündet für Gegenwart und Zukunft und Vollendung. Dann werden wir mit den Israeliten zusammen. Und Jesus freut sich darauf, das Abendmahl feiern. Also das eine. Das andere, ob jemand... Eine weitere Frage, es gibt ja, Gott sei Dank, und es ist zum Staunen, messianische Juden, die Jesus Christus erkannt haben, dass er der Messias ist. Ist es eigentlich so, dass das immer mehr werden oder ist das weiterhin so eine kleine Gruppe oder kann man das beobachten, dass mehr Menschen aus Israel zum Glauben an Jesus finden? Es hat mir mal aus der Bekanntschaft jemand gesagt und mich gefragt, du bist doch ein 68er von deinem Alter her. Wie war das damals? Muss ich sagen, also ich habe damit nichts, wir haben das miterlebt, aber da war nichts dabei, was mich da erschüttert hat. Ich habe das auch nicht so verstanden. Denn damals in der Zeit war es, dass wir in den Glauben eingeladen worden waren und zum Glauben gekommen waren und den Glauben an Jesus lebten. Und da hat man uns auf den Weg mitgegeben, lest die Bibel, damit euer Glaube wächst. Lest die Bibel als Buch, lest sie durch. Wir lasen ja die Bibel in der Bibelstunde, aber einen Abschnitt daraus. Wir hörten einen Abschnitt aus der Bibel in der Predigt. Wir gingen auch in die Gemeinschaftsstunde. Aber da hört man einen Abschnitt daraus. Bibel lesen, das bedeutete, sie einmal durchzulesen. Und dann hat man ja, wenn man zusammen war, hat man sich darüber ausgetauscht. Und dann musste man sagen, also jetzt kann der was erzählen, weil der kennt schon den Propheten Jesaja. Aber ich lese erst in der Chronik, ich bin auch nicht so weit. Aber wir haben das nicht übersprungen. Wir haben die Bibel als Ganzes gelesen. Und ich habe sie zwischen 16 und 23 Jahren über dreimal komplett durchgelesen. Und da war uns eigentlich einiges klar, was einmal kommen würde. Zum einen war das bei uns einmal die Besinnung darauf, wenn man zum Glauben kommt, dann gilt es, Buße zu tun und Schuld in Ordnung zu bringen, nicht mit sich herumschleppen. Das war ein wesentlicher Bestandteil des Glaubenslebens, dass man da, wo man schuldig geworden ist und dann, dass einem gezeigt wurde, Gottes Geist einem wichtig machte, dass man das in Ordnung gebracht hat. Und auf diese Weise hieß es, wenn du Jesus nachfolgst, bedeutet das auch das. Das hat uns berührt und bewegt. Und parallel dazu, unabhängig, ergab es sich, dass wir fragten, wie wird es dann sein, wenn Jesus wiederkommt? Die Erwartung der Wiederkunft ist irgendwie ein Zeichen dessen, wo Aufbruch, Erweckung geschehen ist, dass diese beiden Dinge verankert sind. Die Buße und das Praktizieren und das Versöhntwerden und die Erwartung, dass der Herr wiederkommt. Und da hatten wir ja in der Schrift so manches vor uns. Zum einen hieß es damals, das Evangelium wird überall verkündet werden. Da hieß es noch, es sind noch ungefähr 139 Sprachen, das ist jetzt weit über 40 Jahre her, die noch mit der Bibel übersetzt werden müssen, damit auch dort das Wort bekannt ist. Und vor weniger als 6 Monaten las ich offiziell, es gibt nun keine Sprache mehr auf der Erde, die noch erforscht werden müsste, in die man noch die Bibel übersetzen müsste. Das haben die Bibelanstalten gemeldet. Also ist doch da etwas erfüllt. Und dann hat uns noch etwas bewegt in den 60er Jahren, und dass doch eigentlich Kriege nicht mehr bestimmend sind. Ja, man hat uns gesagt, es gibt ja Kriege, aber die waren ja weit weg. Selbst der Vietnamkrieg war dann noch weit, weit weg. Aber in unserer Umgebung doch nicht. Ja, und Seuchen und Dinge, die es sonst gibt, da war doch nichts mehr. Und wir konnten uns gar nicht richtig vorstellen, wie sich das noch erfüllt oder was da kommen sollte. Und wenn Sie nun heute hineinschauen, da ist alles da von dem. Wer hätte gedacht, dass es Seuchen gibt, wo die Welt drunter ächzt und mit Ebola zum Beispiel schwer zurechtkommt. Andere Seuchen gab es auch. Und dass die Kriege so nahe kommen. Und da war noch etwas weiteres, das uns auch bewegt und beschäftigt hat. Nämlich, da heißt es von das Bild der apokalyptischen Reiter ist ja vielen bekannt, aber da heißt es in den Schriften des Neuen Testaments, auch in der Offenbarung, dass da einmal am Euphrat eine Grenze aufgehoben wird, weil die Engel, die dort Wache stehen, abgezogen werden. Und dann werden die Herrscher, die Könige, die Mächtigen, von dort werden diese Grenze überschreiten. Und wenn man heute miterlebt, die Nachrichten der Islamische Staat, da ist genau eine Grenze überschritten, die etwas bewirkt, wo wir heute sagen müssen, ja, bleibt es dann im Vorderen Orient stehen? Wollen die nicht noch weiter? Ja, wir sind davon erschüttert und bewegt. Ja, aber das alles ist verbunden mit einem Volk, mit einem Land, aus dem unser Glaube kommt. Israel, unser Herr Jesus Christus, hat dort die Erlösung vollbracht. Und wir haben im vergangenen Ende des Sommers, haben wir einmal einen Israel-Sonntag. Und da haben wir dann darauf geachtet, was Israel heute für uns bedeutet, bis jetzt. Aber da hört es ja nicht auf. Es geht ja weiter. Und dieses Weitergehende wird dorthin führen, dass wir einmal mit ihnen zusammen Abendmahl feiern. Ich meine fast sogar noch auf Erden, aber nicht unbedingt in dieser Gestalt, wie wir sie jetzt haben. Mit dem, dass Jesus Mensch wurde, ist ja die Geschichte und auch die Geschichte Israels, wie die Bibel uns sie berichtet, nicht abgeschlossen. Es geht weiter, zukunftsorientiert. Und die hört nicht irgendwann auf, die Zukunft wird einmal vollendet. Es berichtet durch die Propheten. In Jerusalem hatten die Wachsoldaten der Römer die Auferstehung, die Öffnung des Grabes miterlebt und haben sie bezeugt, ihren Auftraggebern. Und die haben diese Berichte durch Bestechung verheimlicht, unterdrückt. Und diejenigen, welche davon berichteten, die wurden bedroht, die sollten schweigen, wurden ins Gefängnis gesteckt oder gar getötet. Die an Jesus als den Messias, Gottes Sohn, glaubenden, die wurden vertrieben, als in Jerusalem gern gesehen, obwohl die Menge der christlichen Gemeinde nicht zu übersehen war. Und es setzte wieder eine Bewegung ein, wie eine Art auch beinahe eine Gegenbewegung, aber die wurde nun immer stärker, nämlich die Erwartung, der Messias wird ein Herrscher sein. König David, das ist, da stammt er her. Und das wurde ganz stark, diese Erwartung und auch das Umgehen damit. Denn das Bekenntnis, dass Jesus der Knecht Gottes für die Sünde der Welt war und ewiges Leben wirkt durch seine Auferstehung, das sollte sich so nicht durchsetzen. Und so kam es zu Unruhen, zu Aufständen gegen die römischen Weltherrscher. Und es gab Gruppen, die behaupteten, unser Führer ist der Messias. Und er wird Israel in die Freiheit und Unabhängigkeit führen, auch von den Römern. Und das führte zu einer Strafaktion der römischen Weltherrscher. Das Land Israel, seine Hauptstadt wurden zerstört, der Tempel niedergebrannt und den Israeliten verboten, weiter im Land zu leben. Sie durften nicht mehr in ihrem Heimatland Israel wohnen und sein. Und jetzt überall, wo sie hinkamen, übten und praktizierten sie ihren Glauben mit der Feier des Sabbats, der jahreszeitlichen Feste und dem entsprechenden ja, Tagesablauf. Und diese Vertreibung, nicht mehr ins Land Israel zu dürfen und sein zu können, das wurde die längste Vertreibung Israels aus seinem Land. Dauerte beinahe 1800 Jahre. Und dann erfüllte sich eine biblische Prophezeiung, die verheißen ist, ohne dass eine Zeit genannt ist. Während man die Geburt Jesu, die kann man zeitlich sogar einordnen anhand der Propheten. Aber das, wann Israel wieder zurückkommen dürfte, das stand immer in der Zukunft, das würde einmal kommen. Und das erfüllte sich. Israel durfte in sein Land zurückkehren und seit 1948 gibt es wieder den Staat als solches. Und dennoch, diese Geschichte Israel ist und bleibt ein besonderes Volk für Menschen in allen anderen Völkern. Denn wer sich gut zu Israel stellt, der steht unter einem besonderen Segen. Der Herr sprach zu Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zu einem großen Volk machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dieser Segen hat sich in Jesus Christus erfüllt und ist in Person geschehen. Aber man muss sagen, aufgrund diesen, wer dich segnet, soll gesegnet sein, wer dich verflucht, soll verflucht sein. Da muss man sagen, all die Feindschaft und auch der Zerstörungshass der Hamas aus dem Gazastreifen und wo überall es kommt, da kann kein Gelingen drauf ruhen. Denn der Segen ruht anderswo. Und hier in der Gegend geht mir so, wenn ich Fellheim draußen miterlebe, dann möchte ich meinen, dieser Ort wird wohl unter einem besonderen Segen stehen. Dass man da eine Synagoge wieder herrichtet, dass man da zu seiner Geschichte steht. Als Nicht-Memminger sage ich mir, das hätte den Memmingen auch gut gestanden, wenn sie die Synagoge so erlebt hätten. Aber es ist ein Segen darunter. Aber wie Israel, wie wir das miterlebt haben, und muss schon sagen, da gehört man ja schon zu den Älteren, haben nicht alle miterlebt, aber wie Israel seine Anfeindungen und Kriege bewältigt hat und da herauskam, das war schon was Besonderes. Aber es wird nicht immer so ausgehen. Immer mehr Völker der Erde werden kein Verständnis für Israel finden. Und es wird auch nicht immer Siege geben. Der Staat Israel wird so in Bedrängnis geraten, dass Gebiete verloren gehen und nur die Umgebung von Jerusalem bleibt. Und selbst da wird noch angegriffen. Die Stimmung der Welt wird umschlagen und man wird sich freuen, dass Israel endlich nicht mehr Angriffe und Gefährdungen abwenden und beenden kann. Doch dann wird sich ereignen, was christliche Konfessionen in ihrem Bekenntnis formulieren. Und das schon die Propheten Israels verkündeten. Das Kreuzeszeichen des Menschensohnes wird an unseren Erdenhimmel erscheinen und der Sohn Gottes kommt wieder. Der Rest oder Überrest Israels und die noch in der Welt verstreut Lebenden werden erkennen, dieser Jesus Christus, der bei uns und durch unser Volk in die Kreuzigung an die Römer übergeben wurde, er ist der Messias, der von dem einen und einzigen Herrn gesandte Retter und Sohn Gottes. Eine Bußbewegung wird die Menschen Israels erfassen und jede Familie, jedes Geschlecht des Volkes wird trauern und entsetzt sein. Das wird sich in der Welt ausbreiten und man wird bewegt sein von dieser Buße, die dieses Volk an dieser Stelle tut und übt. Und unter der Leitung und Führung Jesu wird Israel eine Zeugnisbewegung für das Evangelium in der ganzen Welt werden. Und weil es gleichzeitig nicht mehr die Feindschaft und der Sünde gegen Gott gibt, wird eine weltweite Hinwendung zum wahren und einzigen Glauben geschehen. Friede wird sich ausbreiten für 1000 Jahre. Krankheit und Tod werden Einfluss verlieren. Da heißt es, wenn einer mit 100 Jahren stirbt, sagt man, der ist aber jung gestorben. So wird es sein. Und es wird eine irdische Vorahnung der Ewigkeit, des ewigen Lebens, des vollendeten Schöpfungslebens im Himmel Gottes hier auf Erden schon sein. Und Jerusalem, die Hauptstadt Israels, wird eine neu gestaltete Bedeutung erhalten. Nicht nur für das Land Israel, sondern für die gesamte Erde. Sogar landschaftlich wird Jerusalem sich verändern. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird dort regieren. Diese Stadt wird wie ein Tor, ein Durchgang zum Himmel sein. Und vom Tempel, der wohl nicht mehr nur eine Ruine sein wird, wird eine Wasserquelle zu einem breiten Strom werden, der nach Osten ins Jordantal hin anschwillt und das Tote Meer in ein Süßwassermeer erneuert. Und dieses neue Meer wird reich an Fischbestand und Leben sein und auch sein Uferbereich wird in ganz besonderer Weise neu gestaltet sein. Doch das ist auf Erden. Und alles, was irdisch ist, was auf Erden geschieht, das ist vergänglich. Noch einmal wird der Feind Gottes sich aufmachen dürfen und den Glauben und das Leben der nach Jesu Wiederkunft zum Glauben gekommenen Menschen zu prüfen. Nicht das derer, die vorher schon geglaubt und erlöst sind, sondern der, die ohne Anfechtung, ohne dass sie den Feind Gottes kannten, diesen Glauben annehmen, die werden noch einmal geprüft. Und es ist schrecklich. Viele, unendlich viele von denen, die da erst den Glauben lebten, werden wieder abfallen. Und diese Menschheit lässt sich verblenden, den in Jerusalem regierenden Sohn Gottes zu besiegen. Doch dann mit dem Ende der Welt, man könnte es auch Untergang nennen, wird dieser Aufruhr der Sünde gegen Gott, den Herrn, ein Ende finden. Unsere Welt, das Weltall, das unsere Zeiten bestimmt, wird vergehen und zerbrechen, zusammenbrechen, sich auflösen. Und die Menschheit aller Jahrtausende wird vor dem Thron des Sohnes Gottes gerichtet werden. Denn das Leben jedes Menschen ist in Büchern. Elektronische Bücher, Cloud-Speicher, Festplatten, festgehalten, da ist alles da. Alles. Sogar besser, wie die NSA das kann. Und es gibt kurze und lange Urteilsverhandlungen. kurze, denn es gibt Bücher, und wessen Name im Buch des Lebens gefunden wird, dessen Gerichtsverhandlung ist schon abgeschlossen. Da wird nichts mehr verhandelt. Denn der Sohn Gottes gab sein Leben für ihn. Und nach diesem Gerichtsgeschehen, das zwischen Himmel und Erde, nicht auf dieser Welt und auch noch nicht im Himmel Gottes der Vollendung sein wird, ohne Zeitempfinden unseres Universums geschieht das, da öffnet sich der Himmel Gottes. Und es wird eine Stadt sichtbar, die den Himmel verlässt und auf einer neuen Erde ihren Platz findet. Und sie hat den Namen Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und damit ist etwas Besonderes. Wie wenn das Israel, das wir als Land und Staat kennen, in diesem ewigen Himmel vor dem Thron Gottes eine besondere Stellung hat. Denn den Namen der Hauptstadt Israels gibt es nicht nur hier auf dieser vergänglichen Welt mit all seiner Entstehungsgeschichte, sondern auch in dem einen wahren und neuen Himmel, das himmlische Jerusalem. Und damit führt die Geschichte Israels und die Zukunft des Glaubens und der Nachfolge Jesu in die Erwartung dessen, was da kommt. Ist diese Zukunft und Hoffnung unseres Glaubens nicht oft verborgen und nur kaum leise zu hören? Es gibt nicht nur ein Hier und Jetzt, sondern auch eine Zukunft, die alles Irdische übersteigt. Und es wird etwas Besonderes sein. Und da freue ich mich. Ich könnte mir schon vorstellen, dass messianische Juden in ihren eigenen Gottesdiensten auch ein Abendmahl feiern. Aber sie feiern es wohl nicht mit uns, Christen. Nicht, weil sie uns Christen nicht mögen, sondern weil wir Christen ihnen so viel zugefügt haben. Darum sagen sie können, darum nennen wir uns nicht Christen. Darum feiern wir auch nicht eure Weihnachtsfeste und Ostern, sondern wir feiern unser jüdisches Geschehen und unsere Geschichte. Aber wir werden einmal mit ihnen zusammen Abendmahl feiern. Von einem weiß ich, der hat gesagt, darauf freue ich mich, wenn ihr das mit mir in meinem Reich feiern werdet. Und das dürfen wir auch heute in diesem Gottesdienst miteinander tun. Jesus verkündet, dass das Heil der Welt, Friede mit Gott, durch Sühne und Vergebung der Sünde zum ewigen Leben führt, für das die Welt erschaffen wurde. Und wenn wir in so einem Gottesdienst dann Abendmahl miteinander halten und erleben, dann wird uns das sichtbar verkündet. Das ist mein Leib, der für dich zerbrochen und gegeben wurde zur Vergebung der Sünde. Und dann kommt das Blut, das Leben, das nicht irdisch ist, sondern vollendet und das schon ins Neue hineinweist. Ewiges Leben, das ist die Bestimmung unseres Menschseins. Aber nur durch den Glauben an Jesus ist es auch unsere Zukunft, diese Bestimmung. Erfahren das die Menschen um uns her, tragen wir dazu bei, dass sie es erfahren. Das Wort Gottes, die Propheten Israels, die haben vom Messias als Knecht des Herrn, der die Sünde der Welt auf sich nehmen würde, verkündet und geredet. Dazu wird ein neuer Geist das harte, steinerne Herz und das Sein und den Verstand des Menschen verändern müssen, damit der Mensch tun und leben kann, was Gottes Wort auch in den 10 Geboten als Weisung zum Leben gibt. Und wir dürfen hineingenommen sein in diese Verheißung. Ich will segnen, die dich segnen. Und es wird etwas Besonderes sein, wenn wir gemeinsam im irdischen, im himmlischen Jerusalem Seite an Seite mit dem Volk des Herrn leben und Vollendung finden dürfen. Und in diesem Sinne dürfen wir das als ein Mahl der Verkündigung und der Erwartung miteinander erleben. Wir singen miteinander. Thank you.
Sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Die Herzen in die Höhe.
Erheben wir zum Herrn.
Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unseren Gott.
Das ist würdig und recht.
Wahrhaft, würdig und recht ist es, dass wir dir, allmächtiger Vater, alle Zeit an allen Orten danken, durch Christus, unseren Herrn. Ihn hast du der Welt zum Heil gesetzt, dass wir durch seinen Tod Vergebung der Sünden und durch sein Auferstehen das Leben haben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, darum beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Die Himmel und alle Himmelkräfte preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Da er verraten ward, nahm er das Brot, sagte Dank und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird zur Vergebung und zum Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist alles bereit. Thank you. uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Geht hin im Frieden des Herrn.
Amen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns durch dein heiliges Mahl erquickt und mit Kräften der kommenden Welt erfüllt hast. Wir bitten dich, erhalte uns in festem Glauben an dich, in herzlicher Liebe untereinander und in der lebendigen Hoffnung auf den Tag, an dem wir mit dir feiern dürfen, in deinem Reich. Amen. Amen.
Ich darf noch einiges bekannt geben. Die Einlagen der vergangenen Woche ergaben einen Gesamtbetrag von 390,07 €. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und die Missionsgaben im Oktober sind für die Guna, die gute Nachricht, bestimmt. Dann gilt Einladung zur herzlicher Einladung zu folgenden Gottesdiensten. Am kommenden Sonntag, den 19. Oktober, ist um 9 Uhr Lobpreis mit offenem Singen und um 9.30 Uhr dann der Gottesdienst in Buxach mit Pfarrer Schieneis. Gleichzeitig ist Kindergottesdienst im Gemeindehaus. Und am Donnerstag, den 23. Oktober, ist Gottesdienst um 16 Uhr im BRK Pflegeheim mit Lektor Wiblishauser. Und am Freitag, den 24.10. um 9.30 Uhr findet der Gottesdienst im AWO-Heim am Hühnerberg statt. Ist sonst noch etwas bekannt zu geben? Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.